Ja, dieses Jahr wird sicherlich vieles anders laufen, als wie wir das sonst immer gewohnt sind. Aber da kann ich euch beruhigen, für euch, vor allen Dingen euch Kinder. Geschenke wird es wohl trotzdem geben. Und falls du aus irgendeinem Grund kein Geschenk bekommen hast oder kein Geschenk bekommen wirst, Gott hat uns ein Geschenk gemacht, das unendlich viel wertvoller ist, als wir uns das in unseren kühnsten Fantasien ausmalen können. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und darum möchte ich auch in der zweiten Versammlung über einige Verse predigen, die uns in die Weihnachtsgeschichte hineinnehmen. Ich lese uns dazu aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, die Verse 4 bis 7. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen, der da ruft: Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Ich möchte noch mal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir noch einmal die Gelegenheit bekommen, hier heute Morgen dein Wort zu hören. Ich möchte dir danken für dein heiliges, lebendig machendes Wort. Ich möchte dir danken für den Heiligen Geist. Und ich bitte dich, dass durch den Geist du zu uns redest, dass du hilfst zum Predigen, dass du hilfst zum Hören. Herr, mach uns offen für das, was du zu sagen hast. Amen. Wir haben es ja schon gerade in dem wunderbaren Beitrag von den Kindern gehört. In den Tagen des Augustus, des allerersten Kaisers von Rom, zu der Zeit, als Quirinius Statthalter in Syrien war, da startete der allmächtige Gott die gewaltigste Rettungsaktion, die die Welt je gesehen hat und die bis in unsere Tage hineinreicht. Wie vor Grundlegung der Welt beschlossen, sandte der himmlische Vater seinen einzigen Sohn, damit eine verlorene Menschheit durch ihn gerettet werde. Und der Wert dieses Geschenkes, das Gott uns damit gegeben hat, ist unermesslich. Alle Geschenke und Liebesgaben zusammengenommen. Und das sind eine Menge, die so an Weihnachten weitergegeben werden, reichen da nicht im Entferntesten ran. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Genau darum ging es heute Morgen in meiner Predigt in der ersten Versammlung. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Und jetzt soll es darum gehen, wie teuer diese Rettungsaktion dem Sohn gewesen ist, wie teuer sie ihm zu stehen gekommen ist und was sie für uns bedeutet. Und dazu wollen wir die Weihnachtsgeschichte bei Paulus weiter betrachten. Und vielleicht wunderst du dich, bist enttäuscht, wieso Weihnachtsgeschichte in den Versen, die ich da gerade vorgelesen habe, die du da vorgelesen hast, da kommt ja gar keine Herbergssuche vor, keine Engel, keine Hirten, kein Kind in der Krippe, nicht einmal Maria und Josef werden namentlich erwähnt. Du, es gibt sogar einzelne Verse in der Bibel, die die gesamte Weihnachtsbotschaft enthalten. Beispielsweise den Vers da Johannes 3, 16, den wir gerade schon gehört haben. Ja, was Gottes gewaltige Rettungsaktion seinem Sohn gekostet hat, das beschreibt Paulus im Galater 4 zunächst mal in zwei eigentlich recht harmlos klingenden Ausdrücken auf den ersten Blick. Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter Gesetz getan. Geboren von einer Frau und unter Gesetz getan. Erstens, geboren oder geworden von einer Frau. Wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre, dann wäre das ein völlig überflüssiger Hinweis. Denn wie sonst sollte ein Mensch geboren werden, als nicht durch eine Frau? Doch nimmt Paulus damit Bezug auf die uralte Verheißung aus dem Garten Eden vom Erlöser aus dem Samen der Frau, die schon geheimnisvoll andeutet, dass was sein Menschsein anbelangt, der Messias nur eine Mutter und keinen Vater hat. Und natürlich wusste auch Paulus, dass Jesus von einer Jungfrau geboren war. Er kannte natürlich auch die Ankündigung in Jesaja 7, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Emmanuel nennen. Er wusste, Jesus war nicht durch normale menschliche Zeugung entstanden. Die Schwangerschaft der Maria war ein Wunder. Sie zeigt, dass Jesus eben nicht von dieser Welt war, sondern direkt aus Gottes Welt herausgeschickt worden war. Das war auch den Gemeinden damals allgemein bekannt und so brauchte Paulus diese Tatsache nicht zu wiederholen. Umso bemerkenswerter aber ist, dass Gottes Sohn ansonsten ohne jede Sonderbehandlung nach 9 Monaten Schwangerschaft auf die Welt kommt. Embryonalentwicklung, Vorwehen, Wehen, schmerzhafte Geburt, Windeln, Babygeschrei, Muttermilch, alles wie üblich. Eben geboren von einer Frau. Von einer Frau, nicht von einer Prinzessin oder Königin, sondern einem einfachen jüdischen Mädchen, anvertraut einem Handwerker, der nicht einmal sein Vater war. Jesus akzeptiert diese Umstände. Er kommt uns wirklich nahe. Er geht voll in die Existenzbedingungen unseres Menschseins hinein. Wie wir Geschöpfe vom Fleisch und Blut sind, wird auch er ein Mensch vom Fleisch und Blut, wirklicher Mensch, nur ohne Sünde. Er, der Gott in allen gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, verzichtete auf all seine Vorrechte und wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. So steht es in Philipper 2. Welch unfassbares Wunder Gottes ist doch dieses Jesuskind, in dem der wahre Gott Mensch geworden ist. Der, durch den alles geschaffen ist und durch den alles erhalten wird, ein nacktes, hilfloses Kindchen. Der, den Himmel und Erde nicht fassen können, stramm eingewickelt in Stoffstreifen, wie es bis heute in manchen Kulturen noch üblich ist, einfach um ihn davor zu bewahren, dass er mit seinen Fingerchen seine Augen irgendwie verletzt. Man hat auch gedacht, wenn man die Kinder so stramm einwickelt, dann werden sie nachher kräftiger. Also nicht so einfach schön in Pampers oder so. Also wirklich in so Stofffetzen ganz eingebunden. Ne? Wie nachher auch, habe ich gedacht, bei seiner Bestattung. Ist er wieder so eingewickelt worden. Dem, der alles im Himmel und auf der Erde zu eigen ist, seine Wiege war kein weiches Bettchen in einem Palast oder wenigstens in einer warmen Wohnung, sondern lediglich eine Krippe, ein Futtertrog in einer Höhle, die eigentlich Tieren Schutz bieten sollte. Da weiß man noch gar nicht, worüber wir am meisten staunen und anbeten sollen. Darüber, dass er so groß ist, er kam aus dem Himmel, er hat alles gemacht. Oder darüber, dass er so klein geworden ist, darüber, dass er so reich ist. Alles ist ihm zu eigen, die Engel, die alles. Oder dass er so arm geworden ist. Welche Demut Gottes kommt hier zum Ausdruck? Welche unendliche Geduld, welche Erniedrigung Gottes wird hier deutlich? Anstatt mit uns Sündern einen kurzen Prozess zu machen, wie wir es verdient hätten, ja, so hätte Gott das Problem der Sünde ja auch lösen können. Er hätte nur die Sünder beseitigen müssen. Ne? Und anstatt dessen das zu tun, macht Gott das Unglaubliche. Sein geliebter Sohn wird ausgerechnet jenen Geschöpfen gleich, die ihm mit so viel Rebellion, Gleichgültigkeit und Unglauben begegnen. Ausgerechnet denen wird er gleich, nimmt sich der Not seiner Feinde an, indem er wie einer von ihnen wird. Kann man das verstehen? Er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, er der Schöpfer aller Dinge. Und nimm es darum bloß nicht auf die leichte Schulter, wie teuer die Menschwerdung Jesus zu stehen kam. Er ging ja mitten hinein in einer Welt, die seiner himmlischen Herkunft so ganz anders war. Völlig fremd. Natürlich war Jesus allwissend. Er wusste, was auf ihn zukommen würde. Aber er hat das erfahrungsmäßig ja nie erlebt. Das war ihm in der Herrlichkeit beim Vater völlig fremd gewesen. Das hat es da alles nicht gegeben, was durch den Fluch der Sünde in die Welt gekommen ist. Elend und Krankheit und Hinfälligkeit und Gottlosigkeit und Gräber und Verzweiflung und Einsamkeit und Hass. Das alles gab es nicht im Himmel und es wird es dort niemals geben. Und Jesus taucht da hinein, indem er von einer Frau geboren wird. Wirklich teuer kommt es ihm zu stehen. Und doch war es zwingend notwendig. Es gab keinen anderen Weg. Wir werden gleich sehen, warum. Jesus musste menschliche Natur einnehmen. Und zu diesem teuren Preis, den er zu zahlen hat, da kommt ja ein weiterer Posten dazu. Geboren unter Gesetz. Und das ist das Nächste, was Paulus über den Sohn sagt, den Gott sandte, dass er unter Gesetz getan wurde. Und auch das ist ein Halbsatz, den wir nicht einfach so überlesen sollten, weil er ganz, ganz viel Evangelium enthält. Unter das Gesetz getan, das heißt zunächst einmal, für Jesus galten die gleichen Gebote wie für alle anderen Menschen auch. In seiner göttlichen Natur war er natürlich über den Geboten. Als der Gesetzgeber und Richter, da kann er bestimmen, wer schuldig ist und wer nicht schuldig ist. Aber indem er als Kind in einer jüdischen Familie unter dasselbe mosaische Gesetz gestellt ist, das für das ganze Volk Israel verpflichtend war, ist auch er verpflichtet, diesem Gesetz zu gehorchen. Vom achten Tag an, indem er nach dem Gesetz beschnitten wurde, hat er die Forderung dieses Gesetzes, das gut war, das gerecht war, aber das aufgrund unserer aller Sündhaftigkeit kein Mensch jemand halten konnte, er hat es vollkommen erfüllt, in jedem Punkt, jedem Detail, in jeder Kleinigkeit. Das heißt, alle 613 in der Tora enthaltene Vorschriften, 248 Gebote und 365 Verbote, ohne Einschränkung, jede einzelne hat er geachtet. Er hat sich freiwillig darunter gestellt. In Matthäus 5 sagt er einmal, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Bis in das kleinste J oder Jota, da den kleinsten hebräischen Buchstabe des J, das ist ja nur so ein kleiner Punkt, wie so ein I-Punkt, mehr ist das ja gar nicht. Er hat das alles erfüllt. Und so galten für ihn, den kommenden König, der schon bei der Schöpfung dabei war, die gleichen Gesetze wie für alle seine Untertanen. Mit einem Unterschied, der König hat sie alle gehalten. Er wurde unter Gesetz gestellt und er hat es vollkommen erfüllt, Herz erfüllt, vollkommen. Und dann kommt ja noch erst das Entscheidende. Jesus hat sich auch in einer zweiten Weise unter das Gesetz gestellt. Nicht nur, dass es vollkommen erfüllte, dass er niemals auch nur eine Sünde beging, sondern, und das ist einfach unfassbar, obwohl er das persönlich gar nicht nötig gehabt hätte, weil er bei seinem Tod am Kreuz noch genauso rein und unschuldig war wie ein neugeborenes Baby, hat Jesus trotzdem den Preis bezahlt, den das Gesetz von seinen Übertretern forderte. Das wissen wir doch. Gottes Gesetz fordert vollen Gehorsam. Und wer gegen das Gesetz verstößt, der wird das durch das Gesetz verurteilt. Wenn du gegen deutsches Gesetz verstößt, dann wirst du von deutschem Gesetz verurteilt. Kannst ja mal ausprobieren. Brauchst ja nur mit deiner Mofa mit 80 durch die Fußgängerzone fahren. Und dann guck mal, was passiert. Aber wer gegen Gottes Gesetz verstößt, die Bibel nennt das Sünde, der wird von einer göttlichen Instanz verurteilt. Und das Urteil Gottes, das hat er uns ganz klar in seinem Wort mitgeteilt. Der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Wenn ihr von der Baum esst, werdet ihr sterben. Und das muss nicht bedeuten, das haben wir ja auch an unserem ersten Menschenpaar gesehen, dass man gleich tot umfällt. Gemeint ist der geistige Tod, diese Trennung von Gott. Gott ist das Leben und wenn wir durch die Sünde von Gott getrennt sind, dann sind wir in Gottes Augen tot. Und das zieht jede Sünde, zieht diesen geistlichen Tod unweigerlich nach sich. Und warum das so schwerwiegend ist, das liegt darin, dass im Kern jede Sünde unsere Rebellion gegenüber Gott ans Licht bringt. Das ist Gott geht es ja in erster Linie gar nicht um die einzelnen Verstöße, sondern um unsere Herzenhaltung. Aber die kommt in diesen Verstößen zum Ausdruck, dass wir Sünder sind in unseren Herzen. Und in unseren Herzen, da liegt die Quelle der Sünden, die wir tun. Unsere Selbstliebe, unsere Abgestumpftheit gegenüber Gott und seinen Geboten. Er wertet das als Feindschaft, als Symptom dafür, wie es in unseren Herzen aussieht. Und deshalb nimmt Gott das so ernst und deshalb ist sein Urteil so konsequent. Und deshalb, wenn es nach dem Gesetz geht, sind wir verloren, auf ewig von Gott getrennt, alle ohne Ausnahme. Aber Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Und darum schickt er jetzt seinen Sohn ebenfalls unter dieses Gesetz, an dem wir alle scheitern. Aber der Sohn Gottes scheitert eben nicht daran. Er an diesem Gesetz, er hält es. Und so wird er nicht von diesem Gesetz verurteilt. Er hat sein Leben nicht verwirkt. So hat er das Leben über. Und er kann dieses makellos reine, heilige, unendlich kostbare Leben jetzt für uns einsetzen, als Preis bezahlen für dich und mich, die wir nicht bezahlen können. Das meint Paulus hier, wenn er sagt, unter das Gesetz getan. Dass Jesus sich gewissermaßen vom Gesetz verurteilen und verdammen ließ, indem er sein unendlich kostbares, sündloses Leben in die Waagschale geworfen hat, sich am Kreuz opferte und so den vollen Preis bezahlte, den das Gesetz forderte. Und jetzt wird auch klar, warum Jesus ganz Mensch und ganz Gott sein musste. Er musste Gott sein, um ein angemessenes Opfer bringen zu können. Er musste Gott sein, um die Kraft zu haben, uns aus dem Reich der Finsternis zu befreien. Er musste Gott sein, um den Tod zu besiegen und das Königreich Gottes uns nahe zu bringen. Ein Mensch kann das nicht. Er hat nicht genug Kraft und Macht der Schlange, das ist der Teufel, den Kopf zu zertreten. Der Fluch der Sünde, der durch den Sündenfall auf die Welt kam und der uns alle infiziert hat, konnte nicht gebrochen werden durch die Kraft eines Menschen. Gott selbst musste kommen und deswegen musste der Messias hundertprozentig Gott sein. Er musste auch hundertprozentig Mensch sein, von einer Frau geboren, denn nur als Mensch konnte er für uns Menschen eintreten. Der Mensch war in Sünde gefallen und so musste es ein Mensch sein, der für die Menschen den Preis bezahlte. Und alle anderen Menschen kamen dafür nicht mehr in Frage. Keiner, der gelebt hatte, lebte oder der noch kommen würde, weil wir alle genauso drin hängen. Wir werden ja nicht wegen Adams Sünde verurteilt, sondern wegen unserer eigenen. Und so blieb nur Gottes eigener Sohn. Der musste Mensch werden, um das Problem da zu lösen, wo es bestand, weil, wie es in Römer 8 heißt, Gott die Sünde im Fleisch verdammen musste, um die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns zu erfüllen. Darum musste der Sohn Fleisches und Blutes teilhaftig werden. Und jetzt konnte er für alle Menschen eintreten und stellvertretend den Preis für uns alle bezahlen. Darum wurde er Mensch, geboren von einer Frau, gestellt unter das Gesetz. Das ist Weihnachten. Und jetzt wird auch deutlich, wie eng Krippe und Kreuz, Bethlehem und Golgatha, Weihnachten und Karfreitag zusammenhängen. Der Johann Sebastian Bach, der hat diese Wahrheit in seinem Weihnachtsoratorium beeindruckend zum Ausdruck gebracht. Da nimmt er die erste Strophe des bekannten Adventslieds von Paul Gerhardt, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Und die lässt er nicht nach der üblichen Melodie singen, sondern nach dem Passionslied, O Haupt voll Blut und Wunden. Und was er damit sagen will, ist klar. Dieser Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten in besonderer Weise feiern, der kommt aus diesem einen Grund, kommt um sein Blut zu vergießen, kommt um das Haupt voll Blut und Wunden zu werden, kommt um den vollen Preis zu bezahlen, den das Gesetz fordert. Das ist genau die Botschaft, die Bach ausdrücken wollte, geboren, um die Sünde der Welt auf sich zu nehmen. So teuer war der Weg, den der Sohn gehen musste, um dich und mich zu retten, um uns von unserer Schuld zu befreien. Sündhaft teuer, wie es ein Prediger und Bibellehrer in einer Predigt mal ausdrückte. Sündhaft teuer. Dabei denken wir natürlich zuerst heutzutage an für Otto Normalverbraucher unerschwingliche Sachen wie die super teuren Luxusautos oder irgendwelche Sportjachten oder Luxusapartments und Villen oder was weiß ich. Vielleicht denkst du auch nur an überzogen teuren Schmuck und Klamotten in Edelboutiquen und irgendwelchen Schickimicki-Läden. Aber dieser Prediger nahm es ganz wörtlich. Nichts ist so teuer wie die Sünde. Nichts kostet so viel, wie die Sünde zu bereinigen. Das ist wirklich sündhaft teuer, nichts anderes. Und genau das, und darüber können wir nur anbeten, staunen, hat Jesus getan, bevor auch nur einer seiner Zeitgenossen von uns ganz zu schweigen sich bekehrt hatte. Mit dieser Liebe wendet sich der himmlische Vater bereits den Sündern zu, als er den Sohn in die Welt sandte. Zwar steht der Sünder unter dem Zorn Gottes, weil Gottes Heiligkeit Sünde nicht dulden kann, muss er den Sünder mit einem gerechten, heiligen Zorn begegnen. Aber zugleich gilt, und das dürfen wir nie vergessen, selbst diesen Sünder, dem Gottes gerechter, heiliger Zorn gilt, selbst diesem Sünder wendet sich Gott voller Liebe zu, unfassbar, aber Jesus wird für Sünder geboren. Jesus tritt auf die Seite der Sünder und er tut es aus Liebe. Aus Liebe zu seinem Vater, weil er das Problem der Schuld schon um der Heiligkeit Gottes wegen lösen musste. Aber er tut es auch aus Liebe zu uns, sodass Paulus in Römer 5 schreiben konnte, Gott, der Liebe ist, erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und das war unsere einzige Chance. Und es hat funktioniert. Und das ist auch das letzte Merkmal, mit dem ich Gottes Rettungsaktion beschreiben möchte. Erstens, sie kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Darüber ging es heute Morgen in meiner ersten Predigt. Könnt ihr gerne mal online nachhören. Ich glaube, ab Montag ist das meist im Netz. Zweitens, sie war unbeschreiblich teuer. Das haben wir jetzt hoffentlich alle begriffen. Und drittens, weil Jesus Christus damit die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, deshalb war sie letzten Endes auch erfolgreich. Das Wort, das hier mit loskaufte übersetzt ist, heißt im Griechischen ex agorazo. Und da steckt Agora drin, das ist der Marktplatz. Und auf dem Marktplatz, da wurde alles Mögliche gekauft und bezahlt, damals auch Sklaven. Und Paulus spielt mit diesem Wort auf den Freitauf von Sklaven an. Und er sagt, genau das hat Jesus mit uns allen getan. Wir waren Sklaven der Sünde. Johannes 8, 34. Jeder, der die Sünde tut, der ist der Sünde Sklave. Der kann gar nicht anders. Ich bin ja viel im Gespräch mit Abhängigen, mit Süchtigen. Ne? Der Raucher muss rauchen, ne? Der Nikotinabhängige, der muss sein Heroin ballern, der Alkoholiker braucht seinen Alkohol, da ist er ja gar nicht mehr gefragt, der braucht das einfach, der ist abhängig, versklavt. Und genauso ist das mit der Sünde. Ne? Aber jetzt in Galater 4, Vers 7 sagt Paulus, jetzt bist du nicht mehr Sklave, aber früher warst du es. Und ohne die Befreiung durch Jesus wären du und ich für immer gefangen gewesen. Wir wären unter dem Zorn Gottes geblieben, wären nie freigekommen, niemals. Aber Jesus hat den Preis bezahlt, bezahlt mit seinem eigenen Blut. Sein Blut war der Preis, der bezahlt wurde, sozusagen das Lösegeld. Aber, das ist mir ganz wichtig, nicht, dass hier jemand denkt, diese Zahlung erfolgte an den Teufel. Das ist völliger Unsinn. Dem Teufel steht rechtsmäßig gar nichts zu. Der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an und ein Lügner, der Vater der Lüge, er endet im Feuer- und Schwefelsee. Nein, die Zahlung war der Gerechtigkeit Gottes geschuldet. Durch sein makellos heiliges Leben und seinen versöhnenden Tod befriedigte unser Herr alle Ansprüche des Gesetzes und der göttlichen Gerechtigkeit. Und darum sind wir jetzt frei. Frei von der Schuld, frei von der Verdammnis und damit noch nicht genug. Denn was Christus vorhatte, als er in die Welt kam, war nicht nur uns zu retten. So unverdient in der Tat, das allein schon ist, so großartig das allein schon wäre. Vers 5 geht ja noch weiter. Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Sohnschaft, Hyiothesia steht im griechischen Text, ein Begriff aus dem antiken Adoptionsrecht, wörtlich an Sohnestelle setzen. Das ist mehr als eine Rechtfertigung. Ein Sohn Gottes, ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein, ist mehr als ein geretteter Sünder zu sein. Was Christus vorhatte, indem er Mensch wurde, war, uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Christus, von Natur aus Gottes Sohn, wurde zum Menschensohn, damit wir von Natur aus Menschenkinder Gotteskinder werden können. Mit allen Rechten und Pflichten. Welch ein wunderbarer Tausch. Welch ein Tausch. Und Paulus beschreibt diese Perspektive ja nicht nur als vage Möglichkeit, ja, eventuell, sondern er schreibt das als jemand, der das persönlich erfahren hat, der persönlich bezeugen kann, dass Gott alles getan hat, um ihn, der unter Gesetz war, der durch das Gesetz verurteilt war, weil er trotz gewaltiger Anstrengung mit seinen eigenen religiösen Leistungen vor Gott nicht bestehen konnte, erlöst hat und ihn in die rechtmäßige Stellung eines mündigen Sohnes gesetzt hat. Das hat der Paulus erlebt. Und genauso hat Gott uns Gläubige rechtsgültig als seine Kinder adoptiert. Wir waren immer seine Geschöpfe, aber Geschöpfe, die ihm davonliefen und ihn beleidigten. Und er hat uns nicht nur freigekauft und dann gesagt, na gut, und jetzt seht zu, wie er klarkommt, sondern er hat uns in seine Familie geholt. Und das ist ja weit mehr als eine juristische Rechtsstellung. Dieses Kindschaftsverhältnis schließt ein, dass du und ich jetzt in einem innigen familiären Liebesverhältnis mit dem heiligen Gott leben dürfen. So hat es auch der Apostelkollege Johannes geschrieben. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und dann ein bisschen weiter. Und wir sind es. Wir sind es. Und deshalb, damit gar nicht daran erst Zweifel aufkommen, sagt auch Paulus nach Vers 5 auch noch nicht Amen, sondern er fügt hinzu, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen, der da ruft, aber Vater. Und ich habe ja schon am Anfang mal vom Geschenk geredet. Habt ihr gemerkt, hier ist ein zweites Geschenk, hier ist eine zweite Sendung. Sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen, der da ruft, aber Vater. Stell dir vor, du hast da im Internethandel eine teure Musikanlage gekauft und dann werden dir zwei Pakete geliefert. In dem einen ist ein Abspielgerät mit Verstärker, in dem anderen zwei oder mehrere Lautsprecherboxen. Mit einem der Pakete alleine könntest du wenig anfangen. Oder stell dir vor, du hast dir einen nietnagelneuen PC bestellt. Was nützt dir dein neuer leistungsstarker Rechner, die schnellste Internetverbindung, wenn du keinen Bildschirm zur Verfügung hast? Ja, dann kannst du damit nicht spielen, da kannst du da nicht mitarbeiten. Versteht ihr, die Sendung des Sohnes und die Sendung des Heiligen Geistes, das gehört zusammen. Weil wir Gottes Kinder geworden sind, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt, der in unserem Herzen ruft, aber lieber Vater, der eine Verbindung herstellt, eine persönliche Verbindung, ein persönliches Vertrauensverhältnis zwischen dem unendlich heiligen, gerechten Gott, allmächtigen Gott und dir. Er bestätigt uns Gläubigen so tief im Inneren, dass Gott uns bei unserer Wiedergeburt wirklich als seine Kinder angenommen hat. Diese Heilsgewissheit und das damit einhergehende vom Geist bewirkte Bewusstsein, dass wir mit allem, was uns freut, Not macht, quält, ärgert oder sonst irgendwie beschäftigt, klar mit Respekt, aber ohne Furcht und Zögern jederzeit zu Gott als unserem geliebten Vater kommen können, das ist das Gnadenwerk des Heiligen Geistes, das uns keine menschliche Quelle schenken kann. Ich denke, wir haben Gott alle schon Danke gesagt für den Sohn. Aber habt ihr ihm auch heute schon für den Heiligen Geist gedankt? Den brauchen wir. Und dass wir das begreifen, dass wir damit klarkommen. Du darfst aber zu ihm sagen, sagt dieser Geist. Und aber, das ist die Koseform vom Vater. Die Wörter Papa, Daddy oder Vater vermittelt es den Gedanken von Zärtlichkeit, Abhängigkeit und Geborgenheit. Das ist nicht respektlos, das ist kindliches Vertrauen. Und Paulus sagt, das dürfen wir jetzt. Wir haben den Rechtsstatus Kind und damit dürfen wir in dieses Vertrauensverhältnis eintreten. Und hier haben wir etwas ganz Neues, eine klare Steigerung auch gegenüber dem Alten Testament. Es gibt ja viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Auch im Alten Testament ist der Glaube der einzige Weg zur Rettung. Auch im Alten Testament rettete Gott Abraham, Mose und all die Leute durch Glauben. Aber hier ist das Neue. Wer zu Jesus gehört, der darf den heiligen Gott als Abba anrufen. Das ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes und die gibt es erst seit Jesus. Das war im Alten Bund noch nicht so. Das hat nicht mal Abraham so praktiziert. Wohl wurde im Alten Testament auch Gott als Vater von Israel angerufen. Du bist unser Vater. Aber diese persönlich vertraute Anrede, mein Vater, die hat nur Jesus benutzt. Und unser erhöhter Herr hat dieses exklusive Recht an seine Leute weitergeschenkt, hat es seiner Gemeinde geschenkt, hat es dem Paulus geschenkt und er möchte es dir auch schenken. Vers 7, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und das ist typisch Paulus, so diese Logikkette, das liebe ich einfach so bei dem. Das ist ja auch im Römerbrief so. Was sollen wir hier nun zu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sollte, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken, ne? Wer freigekauft ist, wird auch als Kind adoptiert. Wer als Kind adoptiert ist, darf auch Papa sagen. Wer Papa sagen darf, der wird auch seinen Anteil am Erbe erhalten. Ganz logisch, ganz konsequent. Und so will der lebendige Gott, dass wir einmal in der Ewigkeit all das bekommen, was er für uns bereithält. Als Anteil schon jetzt und in der Ewigkeit das Komplette. Damit ist Gott damit seine Rettungsaktion endgültig am Ziel. Und damit beendet Paulus seine Weihnachtsgeschichte. Ich möchte mit ein paar persönlichen Fragen schließen. Also ich stelle dir jetzt mal diese Fragen. Wann hast du das letzte Mal über Gott gestaunt? Welche Bedeutung hat Weihnachten für dich? Hast du die Weihnachtsbotschaft gehört und verstanden? Hast du schon eine Beziehung zum Vater im Himmel? Weißt du, wem du dich anvertrauen kannst, um in den Himmel zu kommen? Hast du Gottes unfassbar wertvolles Weihnachtsgeschenk schon angenommen? Und wenn du auf meine letzte Frage frohen Herzens mit Ja antworten kannst, wenn Jesus Christus auch in deinem Herzen Raum gefunden hat, wenn er Herr deines Lebens geworden ist, dann wird die Freude von Weihnachten eine bleibende Freude werden. Und es wird dein Leben prägen, es wird dich verändern und es wird dir immer mehr deutlich machen, wer Gott ist und wer Jesus Christus ist, den er gesandt hat zu deiner Erlösung. Amen. Halleluja. Wir haben einen guten Gott, preist den Herrn, Weihnachten ist wunderbar, Gottes Liebe bleibt auch in unüberschaubaren Zeiten dieselbe. Ich möchte mit uns noch einmal beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dieses wunderbare Evangelium, das wir heute wieder auf so ganz andere Art und Weise hören durften. Und ich bitte dich, dass du die Botschaft an unser aller Herzen segnest, dass du diese Geschenke nicht für irgendjemand von uns vergeblich gemacht hast, Herr. Herr, werde du groß in uns allen, erfüll uns mit deiner Liebe, damit wir sie auch in diese verlorene Welt weitergeben dürfen.